Folge 3. Das Erbe des Industriezeitalters.
Ideen und Botschaften bewegen sich, wenn sie frei fließen, zwischen Menschen wie durch Netzwerke. Durch Six Degrees of Separation, durch Weak Ties, Connectors, Mavens und andere Knotenpunkte. Das Internet und Social Media sind im Grunde genommen die passenden Tools, die entsprechend der Strömungen menschlicher Kommunikation gebaut wurden. Die existieren, seit der Mensch die Fähigkeit zur Sprache entwickelt hat. Geschichten, Mythen, Gerüchte, Klatsch und Tratsch und Mundpropaganda.
Die alten Strukturen.
Es gibt jedoch einen definierten Anwendungsbereich, innerhalb dessen sich Kommunikation in stärker institutionalisierten und formatierten Bahnen bewegt. Und das ist die wirtschaftliche Welt. Hier muss Kommunikation durch das Getriebe menschlicher Organisationen durch. Und das heißt, Kommunikationsstrategien können nicht anders, als den Bauplänen des Unternehmens und des Marktes zu folgen. Und diese Unternehmens- und Organisationsstrukturen sind oft starr, denn sie stammen aus einer alten Zeit, dem Industriezeitalter. Man könnte es auch so sagen: Wir recken unsere Köpfe hoch in die Wolken des Wissenszeitalters, aber mit den Füßen stecken wir fest auf dem betonschweren Boden des Industriezeitalters. Das ist die Herausforderung der Wirtschaft unserer Zeit. Ein eigenartiges und zerrissenes Zeitgefühl. Du musst dir dessen bewusst sein, als junger Mensch, der bald mit einem Kopf voller Ideen in die wirtschaftliche Welt hinaus startet und etwas voranbringen will. Du wirst nicht nur einmal gegen die Wand rennen. In dieser Folge werfen wir deshalb einen Blick auf die Strukturen der alten Unternehmen und Märkte. Denn sie sind es, aus denen die wirtschaftliche Welt gebaut ist. Was sind das für Baupläne und aus welcher Zeit stammen sie? Und welchen Gesetzen folgt deshalb naturgemäß die Kommunikation in diesen alten Unternehmenswelten? Du musst dir das so vorstellen, dass die industrielle Revolution im 18. Jahrhundert eine ebenso große Veränderung darstellte wie heute das, was wir Digitalisierung nennen. Auslöser waren damals wie heute technologische Innovationen. Die Erfindung der Feinspinnmaschine und der Dampfmaschine machten den Anfang, beide in England. Diese Erfindungen veränderten ganze Branchen, die zuvor jahrhundertelang durch selbstständige Arbeit geprägt waren. Diese Maschinen erforderten große Investitionen, die nur von kapitalstarken Unternehmern gestemmt werden konnten. Sie benötigten große Werkshallen und mussten rund um die Uhr in mehreren Schichten ausgelastet werden. Es war also erforderlich, Arbeiter in großer Zahl vor Ort zu haben und einzuteilen, um die Maschinen und den Herstellungsprozess zuverlässig am Laufen zu halten. Das alles veränderte die Strukturen von Arbeit und Leben, in denen wir uns bis heute bewegen. Die industrielle Revolution erschufen die Grundlage für den Arbeiter, die Jobs, das Angestelltenverhältnis, die Schicht, die Stechuhr, das 9-to-5-Prinzip. Und viele Unternehmen funktionieren bis heute so, obwohl sie schon lange keinen Maschinenpark mehr auszulasten haben. Aber es war ein Denker, der mehr als jeder andere die Blaupause für die Arbeit und die Unternehmen des Industriezeitalters lieferte: Frederick W. Taylor. Er veröffentlichte 1911 ein bahnbrechendes Buch mit dem Titel »The Principles of Scientific Management«. Darin beschrieb er eine Managementlehre, die bis heute die Grundlage vieler Unternehmen darstellt. Diese Denkrichtung wird bis heute Taylorismus genannt und ist quasi Grundwissen für jeden BWL-Studenten. Der wissenschaftliche Ansatz Taylors funktionierte so: Jeder einzelne Arbeitsschritt wird von einer kleinen Führungsebene genau analysiert und durch eine Blaupause minutiös festgelegt und organisiert. Von da an kann er tausendfach reproduziert und von jedem Mitarbeiter entlang des Herstellungsprozesses ausgeführt werden. Weiterhin besagte der Taylorismus, dass Management als streng vom Produktionsprozess getrennte Disziplin anzusehen sei. Management war Chefsache und brachte die Hierarchien hervor, nach denen bis heute viele Unternehmen funktionieren. Die Entscheidungen werden in der Chefetage gefällt. Unten ist die ausführende Belegschaft angesiedelt. Aber auch für die Arbeit jedes Einzelnen hatte der Taylorismus und die Förderbände von großen Fabriken wie der Ford Motor Company Auswirkungen. Jeder Arbeiter hatte nur noch einen kleinen, sehr genau definierten Abschnitt des Prozesses zu leisten. Der gesamthafte Prozess geriet dadurch aus dem Blick. Die Folge war natürlich extrem repetitive Arbeit. Immer und immer der gleiche Handschlag. Und derjenige durfte keinen Millimeter von der definierten Blaupause abweichen, damit der fein justierte und orchestrierte Prozess nicht durcheinander geriet. Eigenverantwortung und Entscheidungsspielräume waren in diesem System nicht vorgesehen. Eine Erklärung, warum heute in vielen Unternehmen, die nach dem alten Prinzip organisiert sind, innovatives Denken nicht möglich ist und sogar systematisch verhindert wird. Der Taylorismus war die Voraussetzung dafür, Produkte in hoher Stückzahl und bei verlässlich gleichbleibender Qualität für den Massenmarkt herzustellen. Er führte entsprechend auch zu einer wahren Produktivitätsrevolution. Hier zitiere ich ein paar Fakten aus Jeremy Rifkins Buch »Das Ende der Arbeit«. 1912 brauchte ein Hersteller insgesamt noch ca. 4.600 Arbeitsstunden für den Bau eines Autos. 10 Jahre später, Mitte der 1920er Jahre, waren es nur noch rund 800. Zwischen 1920 bis 1927 steigerte die US-amerikanische Industrie ihre Produktivität um 40%. Warum erzähle ich euch von Taylor und der Produktivitätsrevolution? Weil diese neue Ordnung in der Industrie natürlich weitreichende Auswirkungen auf Kommunikationsstrategien hatte und bis heute hat.
Die Erfindung des Konsums.
Denn diese gewaltigen neuen Kapazitätsüberschüsse an Waren mussten auch Käufer finden. Es half nichts, wenn die Menschen bescheiden und mit wenig Ansprüchen als Selbstversorger zufrieden ihr kleines Leben führten, während sich in den Kaufhäusern die industriell hergestellten Produkte stapelten. Und deshalb wurde genau in dieser Zeit der Konsum erfunden. Er war quasi als natürlicher Antrieb nicht bei den Menschen vorhanden. Man musste den Menschen dieses nagende Gefühl, etwas haben zu wollen, das sie nicht besaßen, erst beibringen. Charles Kettering von General Motors wird 1929 mit dem Ausspruch zitiert, der Schlüssel zum wirtschaftlichen Wohlstand sei die organisierte Unzufriedenheit. Später prägte der Ökonom John Galbraith den Satz, dass die Produktion auch die Bedürfnisse erzeugt, die sie zu befriedigen sucht. Und quasi über Nacht wurde aus der amerikanischen Industriegesellschaft eine Konsumgesellschaft. In den 1920er Jahren wandten sich die Wirtschaftswissenschaften entsprechend auch dem Konsum zu und die Disziplin des Marketing gewann rasch an Bedeutung. Und worauf zielte dieses Marketing der Konsumgüter ab? Ein Bedürfnis zu erschaffen. Hier ein Auszug aus Rifkins Buch. Die Werbeleute priesen nicht mehr die Nützlichkeit ihrer Produkte an, sondern sie appellierten an das Statusbewusstsein der Kunden. Der gewöhnliche Mann und die gewöhnliche Frau sollten es den Reichen gleichtun und sich mit den Insignien des Wohlstands versehen, die zuvor für die Geschäftsaristokratie und die oberen 10.000 reserviert gewesen waren. Modisch hieß nun die Losung und jedes Unternehmen versuchte, seine Produkte mit dem entsprechenden Flair zu versehen. Um den US-amerikanischen Arbeiter in einen statusbewussten Konsumenten zu verwandeln, bedurfte es großer Anstrengungen. Viele Dinge wurden damals noch im eigenen Haushalt hergestellt und die Werber nutzten nun jedes Mittel und jede Gelegenheit, Hausgemachtes herabzustufen und ihre überall erhältlichen Fabrikerzeugnisse anzupreisen. Mit speziellen Anzeigen sollten vor allem junge Leute dazu gebracht werden, sich selbstgemachter Produkte oder Kleidung zu schämen. Modern statt altmodisch zu sein, wurde zur alles entscheidenden Frage gemacht. Die Angst davor, nicht auf der Höhe der Zeit zu sein, wurde zum unwiderstehlichen Kaufanreiz. Der Historiker Harry Braverman beschrieb den damaligen kommerziellen Zeitgeist mit dem Satz: Die Quelle für Status ist nicht mehr die Fähigkeit, viele Dinge herzustellen, sondern einfach die Fähigkeit, sie zu kaufen. Neue Marketingmethoden, die in den vorhergehenden Jahrzehnten aufgekommen waren, setzten sich in den 1920er Jahren in den USA voll durch. hatten noch um 1900 die Läden Dinge wie Zucker, Mehl, Essig, Nägel oder Nadeln lose verkauft, so prangten nun überall Markenetiketten. Hersteller führten neuartige Produkte ein, die von den Konsumenten eine Änderung ihres Lebensstils und ihrer Essgewohnheiten verlangten. Die Autorin Susan Strasser beschreibt das Vorgehen der Unternehmen. Den Menschen, die niemals zuvor Cornflakes gekauft hatten, wurde ein Bedürfnis danach eingeimpft. Hatten sie früher ihre Haferflocken lose beim Kaufmann geholt, so lernten sie nun, dass Markenhaferflocken aus der Packung viel besser waren. Man brachte ihnen bei, dass abgepackte Getreideerzeugnisse zum bequemen und modernen städtischen Lebensstil dazugehören. Viele Unternehmen suchten nach neuen Anwendungsbereichen für ihre Produkte, um den Verkauf anzukurbeln. Aus dem Kopfschmerzmittel Coca-Cola wurde ein beliebtes Getränk gemacht. Asa Candler, der damals einem Apotheker aus Atlanta das Rezept abkaufte, überlegte sich, wer an chronischen Kopfschmerzen leidet, hat vielleicht einmal jede Woche einen Anfall. Manche Leute haben nur einmal im Jahr Kopfschmerzen. Aber es gab ein anderes, schlimmeres Leiden, das jedermann jeden Tag ereilte, das ständig behandelt werden muss und doch immer wieder auftritt. Dieses Leiden war der Durst. Ist es nicht eine eigenartige Vorstellung, dass alles, was wir heute für selbstverständlich ansehen, in diesem Lichte eine sehr junge Entwicklung ist? Und auch die klassischen Designdisziplinen sind natürlich sehr eng mit der Erfindung des Konsums und der Massenproduktion verknüpft. Natürlich brauchte man Product Designer, Brand Designer und Packaging Designer, um diese neuen Produkte zu gestalten. Die Jahreszahlen sind kein Zufall. Genau in dieser Zeit eröffnete das Bauhaus. 1919. Und Kommunikation, dieser eigentlich frei zwischen Menschen und den Netzwerken fließende Stoff, wurde in dieser Zeit vom Marketing sozusagen gehijackt. Die Form, in der sie uns seit Jahrzehnten begegnet, ist vor allem Werbung und Verkaufsbotschaften. Diese sind so sehr zum uniformierten Format geworden, dass man manchmal ganz vergisst, dass Kommunikation viel größer ist. Dass Sprache in der wirtschaftlichen Welt auch etwas ganz anderes sein kann als abgedroschene Werbebotschaften und Floskeln, die wir alle im Ohr haben. Ich glaube, dass die steigende Bedeutung von Storytelling und Content Marketing hier Symptom für ein tiefes Bedürfnis darstellt, diese Eindimensionalität von Marketinginhalten aufzubrechen. Fast haben wir vergessen, wie es geht, obwohl der Mensch seit Jahrtausenden Geschichten erzählt. Immer noch werden Produkte, allen voran Fahrzeuge als Flaggschiffe der deutschen Industrie, auf die gleiche Weise verkauft. Aktivitäten von Vertrieb und Marketing zielen traditionell auf Conquest, Sales Funnel und Purchase ab. Marketingmaßnahmen sind getaktet durch den SOP, Start of Product, und SOC, Start of Communication. Das heißt, die Kommunikation startet erst ganz am Ende der Wertschöpfungskette von Entwicklung und Herstellung, wenn das Produkt das Licht des Marktes erblickt. Mit den Marketingmaßnahmen Kampagne, Messeauftritt, Einführungsevents im Handel und Customer Relationship Management. Führt das alles zum Erfolg, fährt der Kunde mit dem neu gekauften Fahrzeug vom Hof. Der Verkauf von Konsumgütern ist das Ziel der klassischen Kommunikationsstrategien. Mit dem Purchase ist sozusagen der Job des klassischen Marketing und Kommunikation erledigt. Interessanterweise wird auch bis heute in klassischen Fahrzeugkampagnen immer nur das Produkt als der Held gesehen, perfekt ausgeleuchtet in einer perfekten Situation. Bei BMW zum Beispiel sind in den Anzeigenmotiven keine Menschen zu sehen. Diese Darstellungsweise ist typisch für die produktzentristische Sichtweise des Industriezeitalters. Dabei geht es doch genau darum zu verstehen, welche Rolle das Produkt im Leben der Menschen spielt, oder?
Rechercheaufgabe. Erkennst du das Erbe des Industriezeitalters?
Wodurch zeichnen sich die alten Unternehmen des Industriezeitalters aus? Welche um dich herum fallen dir ein? Was tun sie? Wie kommunizieren sie? An wen verkaufen sie? Und wie? Liste die gängigen Kommunikationskanäle des traditionellen Marketing auf. Halte Ausschau nach Botschaften und Kampagnen-Headlines. Beispiele, die ich dir dazu ans Herz lege, sind alle deutschen Automobilhersteller, allen voran Mercedes, Benz und BMW, aber auch die alten Industrieunternehmen wie Siemens, Bosch Siemens Hausgeräte, Mediamarkt, aber auch neue Ansätze wie die Harvard University. Schau dir auch alte klassische Consumer Brands wie Coca-Cola an oder McDonald's. Oder ein Unternehmen, das du aus deinem Praxissemester kennst? Für diese Rechercheaufgabe kann man tatsächlich mal die Augen aufmachen, sich vom Rechner wegbewegen und einfach in die Stadt stürzen, in die Supermärkte, weil alles ist voll mit den Anzeigetafeln, Litfaßsäulen und Werbeflächen des alten Industriezeitalters. Macht euch dran, hängt euch in die Rechercheaufgabe rein. Wir hören uns heute Mittag zur letzten Podcast-Folge. Ich freue mich auf euch. Bis denn.